Ja, hallo. Ich bin der Matthias Florek. Wer mich noch nicht kennengelernt hat, mit meiner hübschen Frau sind wir heute aus Nord. Muss ich näher dran, oder? Tue ich irgendwas falsch? Okay.
Dann.
Genau, ja. Ja, genau. Das gute alte Kabel. Ja, genau. Ich bin Matthias Florek mit meiner hübschen Frau angereist aus dem Norden von Hessen. Heute haben wir uns in den Ferienverkehr gestürzt, den es tatsächlich wieder gibt, was echt schön ist. Für die Leute, die in Ferien fahren. Für uns war es heute nicht so schön, aber es ging trotzdem, bis dann unser Auto irgendwann an der vorderen linken Achse sehr seltsame Geräusche gemacht hat. Wir haben dann aber den Charismatiker in uns wieder entdeckt und haben die Hände auf das Auto gelegt und gebetet. Sind einfach weitergefahren und tatsächlich hier rechtzeitig angekommen. Hey! Ja! Und lassen uns von nichts davon abhalten, heute hier mit euch einfach eine super Zeit zu verbringen. Ich war schon zweimal hier, wer mich gehört hat, ich liebe Theologie, ich liebe es, das Wort von Jesus zu kauen, zu bearbeiten, zu beackern, so tief in sich reinsinken zu lassen. Aber heute bin ich nicht primär dafür da, sondern die Einladung war, erzähl doch mal ein bisschen, was ihr da in dem Missions-Team alles so macht. Das geht auch nicht ohne Theologie. Ein bisschen will ich euch heute trotzdem in eine Reise mit reinnehmen, weil uns das natürlich intensiv beschäftigt und wie immer das große Warum da drumstehen haben. Wir sind halt nicht diejenigen, die jetzt schwarze Kinder mit großen weißen Augen präsentieren und auf Mitleid setzen und sagen, bitte, wir wollen euer Geld. Das hat mit dem Missions-Team ja wirklich gar nichts zu tun, sondern uns treibt da richtig eine innere Motivation. Und warum, das will ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Ganz kurz zu meiner eigenen Geschichte, wenn man mich kennt. Ich bin inzwischen auch 47, glaub's manchmal selber nicht. Ich habe viele Jahre lang ein Missionswerk geleitet mit einem gemeinsamen geschäftsführenden Vorstand. Ich war verantwortlich für die Projektarbeit. Bin dann vor 2 Jahren ungefähr aus verschiedensten Gründen dort rausgegangen, zurückgegangen, wo ich herkam. Tatsächlich auch in das Haus meiner Eltern, die jetzt auch schon recht alt sind, hat mein Leben nochmal neu orientiert, aber weiterhin immer in diesem Zentrum Mission, auch sehr, sehr gerne in der Mehrheitswelt, weil ich dort halt immer noch sehe, dass die Not extrem groß ist. Mein Leben dreht sich darum und mein Leben, wenn es so eine Überschrift für mein Leben gäbe, dann wäre das im Englischen würde das heißen, Good News for the Poor is only good news if it changes their lives. Also die gute Nachricht für die Armen kann nur eine gute Nachricht sein, wenn sie ihr Leben verändert. Ich bin glühend dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber ich will noch mehr, dass ihr Leben transformiert wird. Und auf die Reise würde ich euch jetzt gerne ein bisschen mitnehmen und dann gehen wir einfach mal weiter. So eine Fernbedienung habe ich hier. Wir probieren mal, ob das geht. Ich drücke mal, ja, das funktioniert. Super. Ich wollte sogar noch gar nicht so weit. Ich wollte erstmal nur da dieses Wort mal in den Mittelpunkt stellen. Das Thema, das wir im Missions-Team, dem wir einfach immer begegnen, wenn wir draußen sind, auf diesem, in Anführungsstrichen, Missionsfeld, weil wir haben ja hier in Europa auch inzwischen unser eigenes, echt großes Missionsfeld. Aber wenn wir in der Mehrheitswelt unterwegs sind, treffen wir eben auf ein Riesenthema und das Thema ist Armut. Und als ich angefangen habe, 2001 richtig auch mein Leben darauf auszurichten und dort aktiv zu sein, da hatte ich Bilder von Armut, die ich euch einfach jetzt mal zeigen möchte. Mein Verständnis von Armut ist eigentlich das allererste, es ist kein Geld da. Wenn kein Geld da ist, kann man sich nichts kaufen, kann man keine Miete bezahlen, kann man nicht für morgen planen. Armut hat ganz viel damit zu tun, dass kein Geld da ist. Das ist ein bisschen verdeckt jetzt hier, aber ich kenne das Wort, das da steht. Armut heißt für mich auch unterentwickelt. Es ist, wenn ich dann lande in ein Land, das nicht den deutschen Standard hat, dann habe ich das Gefühl, Und ich bitte euch, ein bisschen mitzunehmen. Ich bin 2001, das sind meine Anfänge. Ich hatte dieses Gefühl, hier haben wir das entwickelte Land, hier ist alles gut. Und dort Schlaglöcher, kaputte Autos, dieses Duct Tape ist ein Hauptwerkzeug beim Auto, damit noch irgendwie der Kotflügel dran kleben bleibt. Unterentwickelt ist das Bild, das man hat von Armut. Das nächste ist, dadurch fehlt natürlich auch Bildung. Wenn alles unterentwickelt ist, wenn nichts richtig funktioniert, gibt es wenig Bildung. Die Menschen sind in ihrem Intellekt nicht so entwickelt. Und das endet dann wirklich ab. Das endet in diesem Ding, dass man das Gefühl hat, diese Menschen sind hilflos. Die Realität ist das nicht. Das sind typische Stereotypen, die im Kopf von uns manchmal verankert sind, weil wir es nicht anders kennen und weil wir auch Armut so aufnehmen. Und diese Stereotypen führen auch dazu, dass man im Bild ein bisschen auch dann dieses innere Gefühl hat, die sind ja selber schuld. Wenn die mal ein bisschen mehr lernen würden und fleißiger wären und weniger korrupt wären und sich mal wirklich zusammenreißen würden, dann müssten wir jetzt nicht darunter gehen und denen helfen, wenigstens so die Grunddinge klar zu kriegen. Also jetzt zeigen wir euch mal, wie man richtig Wasser macht und jetzt bauen wir euch noch das und jetzt machen wir euch noch das. Und da spielt ein Riesenbild dahinter. Das ist dieses Bild, gegen das ich mein Leben lang ankämpfe, mit ganz viel Frust und Lust innerlich, dass ich nicht überlegen bin, dass wenn wenn ich in Afrika aufschlage, dass ich die Welt anders sehen muss. Und auf die Reise würde ich euch gerne mitnehmen. Wie sieht man die Welt anders? Wir müssen erstmal verstehen, woher kommt Armut? Und deshalb ist das Theologie. Wir müssen verstehen, dass jede Armut, auch die Armut in unserem eigenen Leben, und das können wir heute gerne die ganze Zeit auch machen, mal mit den Spiegel mitnehmen, meine eigene Armut, also die Bereiche in meinem Leben, wo ich selber, wenn ich mich gegenübersetze mit meinem Ehepartner oder besten Freund oder Pastor oder wen auch immer und sage, diese Bereiche in meinem Leben, die kriege ich einfach nicht gebacken, die funktionieren bei mir nicht. Die Bereiche, wo man sich beschnitten fühlt, wo man sich nicht frei fühlt. Aber wir gehen natürlich weiter, es sind auch Restriktionen, die auf uns zukommen. Wir müssen verstehen, woher kommt Armut eigentlich? Und wir als Gemeinde, wir müssten das eigentlich sofort wissen. Uns muss eigentlich sofort klar sein, jede Lebenssituation, jedes Sein, das da ist, das nicht der perfekten Schöpfung Gottes entspricht, ist ein Resultat der gefallenen Schöpfung Gottes. Wenn wir auf etwas treffen, das nicht funktioniert, wenn wir eine Welt sehen, wenn wir das mitkriegen mit Klaus, Krankheit im Körper, die wir nicht bekämpfen können manchmal, wo wir machtlos dagegen überstehen, wenn wir Lebenssituationen haben, Jobverlust, Dinge gehen kaputt, Dinge funktionieren nicht, Beziehungen scheitern, Ehen scheitern, wenn wir diesen Dingen begegnen und dann können wir das hochskalieren, dann gehe ich in Afrika und gehe in ein Dorf rein und ich sehe einfach, dass es dort eine Kultur gibt, die bringt dazu, dass die Mädchen mit 12 Jahren verheiratet werden, keine Zukunft haben, eigentlich nur Kinder gebären und ihr Leben lang und einigermaßen irgendwie Nahrungsmittel kämpfen und einen Platz zum Leben und dann irgendwie mit paar 50 sterben. Diese Dinge sehen wir vor Augen. Was sehen wir eigentlich? Wir sehen eine gefallene Welt. Wir sehen ein Bild Gottes, wo Gott uns geschaffen hat, wo Gott kreiert hat, diese Schöpfung gemacht hat. Und dann kam dieser Knackpunkt, wir sind geschaffen im Bilde Gottes und das bedeutet, wir haben einen freien Willen. Adam und Eva haben diesen freien Willen gebraucht, um Gott nicht zu glauben, Unglaube. Sie haben Gott nicht gehorcht. Das hat zu dem Bruch des einzigen Gesetzes gegeben, das es gab. Es ist nicht von diesem Baum, es gab kein anderes Gesetz, alles andere war frei. Es gab nur eine perfekte Beziehung. Ich spring mal vor und komme wieder zurück, weil es gab eigentlich nur, und Schöpfung meine ich uns, die Kreation, es gab nur eine perfekte Beziehung zu Gott, eine perfekte Beziehung zum Mensch und eine perfekte Beziehung zu der Kreation, zu der Schöpfung, zu allem, was gemacht war. Das war die Situation, die da war. Gott kam abends in den Garten und gingen mit Adam und Eva. Das ist für uns so unvorstellbar, Gottes Gegenwart. Und wir wissen die anderen Worte. Wir wissen, keiner von uns könnte jetzt in Gottes Gegenwart stehen und leben. Wir würden tot umfallen. Gott ist zu heilig dafür. Aber Adam und Eva konnten das. Weil für sie gab es kein zu heilig. Weil es nichts gab, das unbefleckt war. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, mit auch darüber gesprochen. Ja, sie waren nackt voreinander. Das heißt, eine komplette Transparenz. Und die ganze Schöpfung war in Harmonie. Es war wirklich dieses Ich als Mensch in einer perfekten Harmonie, die da ist. Jetzt springe ich mal zurück. Was ist denn die Realität? Ja, das war das Bild, da wollte ich hin. Noch einen Versuch? Ja, wir sind da. Das ist nur ein Bild. Ich meine, ich habe ganze Bücher über das Thema, warum werden Menschen arm und warum bleiben Menschen arm. Das ist jetzt in Englisch, aber man sieht eigentlich sofort, worum es geht. Es geht um die mentale Armut, den Druck, die Ketten, die sich um Menschen legen, von der Mentalität, von der Kultur, von der Prägung, von dem, was wird über arme Menschen ausgesprochen von Anfang an. Du bist wertlos. Du hast keinen Wert. Alles um dich herum sagt das. Du hast keine Möglichkeit, keine Macht. Du kannst mit keinem sprechen. Gerechtigkeit für dich zu bekommen als Armer ist fast unmöglich. Weil jeder dich ausnutzt. Weil jeder weiß, du hast keine Chance, eigentlich das System zu bekämpfen. Das ist dann damit auch immer eine geistliche Armut. Es hat eine Dimension und das ist kein säkulares Buch. Aber das findet man auch in säkularen Büchern. Geistig, aber auch geistlich. Die Dimension, dass es eine dämonische Erdrückung gibt, aber dass es auch eine Spiritualität gibt. In Afrika begegnen wir oft diesem Wohlstandsevangelium, dieser Idee, dass man Wundergeld irgendwo herbekommt. Und das wird besonders in den ganz armen Gegenden sehr erfolgreich gepredigt. Und der reich wird, ist der Pastor und nicht die Leute. Und die Leute sind eher gefangen in Bildern drin, die sie nicht frei machen, die sie nicht freisetzen. Aber wir sehen, das ist eine Physik. Wenn ich schon von Kindheit an nicht genug Nährstoffe, Vitamine bekomme, wenn ich mich richtig entwickeln kann, habe ich auch nicht die Physik, um wirklich mich durchzusetzen. Ich habe nicht die Stärke. Die hängt dann auch gleich mit meiner Psyche zusammen. Und das Ganze ist noch in ein Sozialsystem gepackt, das seine Restriktion hat, das oft aus Religion geboren ist. In Asien sind es das Kastensystem teilweise. Und das Kastensystem gibt es auch im Sozialkastensystem, in den islamisch geprägten Ländern, wenn du dort als Minderheit aufwächst. Das sind die Dimensionen, die auf Menschen einwirken, die tatsächlich die Ursachen von Armut sind. Und nicht die Abstinenz von Geld und nicht die Abstinenz von Bildung und in allen den anderen Dingen, die einem eigentlich sofort einfallen, wenn man an Armut denkt. Wenn man wirklich Armut verstehen will, muss man diese Dimension verstehen. Und ich sage bewusst, das ist ein sehr einfaches Bild. Es ist noch komplexer als das. Am Ende, wenn man dann in eine Community reingeht und wirklich verstehen will, warum sind die Leute arm, warum bleiben sie arm, ist es noch komplexer. Aber das zeigt das sehr, sehr plakativ. Und das kann man sich auch gut erinnern. Es sind eigentlich vier Dimensionen, die auf den Menschen einwirken, die dazu führen, dass am Ende Menschen arm sind und arm bleiben. Nun, was ist hier passiert? Theologisch, was passiert ist, ist durch das, was Adam und Eva gemacht haben, was wir geerbt haben, wofür wir erstmal nichts können. Und das ist der Grund auch, wenn einer wirklich verstehen will, warum konnte Jesus für uns an das Kreuz gehen, ist einfach nur nebenbei theologisch, das ist der Grund war, Jesus kann das für uns machen, weil für das Geerbte haben wir keine Schuld, dafür können wir nichts. Wir können trotzdem das für das, was wir es immer noch sündigen, aber dass wir in dem Erbe der Sünde drin sind. Ich mag das Wort im Englischen Original Sin, was ist das nochmal, die Erbsünde, ne? Ich mag das nicht so, weil das ist eigentlich nicht korrekt theologisch, aber trotzdem ist es so, wir können nichts dafür. Wir sind nicht Adam und Eva, es war nicht unsere Entscheidung, die dort gefällt wurde. Aber deshalb kann Jesus zum neuen Adam für uns werden und uns befreien. Aber es ist genau das, was dort passiert ist. Adam und Eva haben diese drei großen Beziehungen zerbrochen. Und das heißt, wenn wir jetzt als Vineyard-Leute, weil die weltweite Vineyard hat diese Reich-Gottes-Theologie, das ist eigentlich unsere prägende Theologie, wenn man mal auf den großen Konferenzen zuhört und zuhört, was dort auch geschrieben wird und veröffentlicht wird, da gibt es die Reich-Gottes-Theologie als eines der Grundlagen der Vineyard. Wir haben dieses Verständnis davon. Wir haben das bei uns im Missions Team mal aufgebrochen und haben gesagt, okay, was heißt das für uns eigentlich, wenn wir in einen Ort gehen, wo wir Armut vorfinden, wo wir ein Bild vorfinden, das so weit weg von dem ist, wie wir eigentlich einen Menschen in einem Leben verstehen, dass er ein lebenswürdiges, ein befreites Leben hat. Dann sind das die vier Bereiche. Es ist eigentlich eine Freisetzung in der geistlichen Welt. Es ist eine Freisetzung in der Persönlichkeit, dass ich mich als Mensch entwickle. Es ist eine Freisetzung in meiner Ökonomie. Das ist meine Beziehung zu der Schöpfung, die eigentlich dafür da ist, dass ich genug haben soll. Deshalb hat Gott ja die Schöpfung geschaffen, damit wir für ihn sie verwalten sollen und sie uns das Leben gibt, das wir brauchen. Und das Ganze in Gemeinschaft, weil wir von Anfang an als Wesen geschaffen sind, die Gemeinschaft haben und die auch nur in Gemeinschaft wirklich gut funktionieren. Und wir haben das dann, wir entwickeln Materialien, wir gehen in Projekte rein, wir unterstützen Projekte auf verschiedenen Ebenen und sagen, am Ende entdecke das Bild Gottes in dir. Das ist die Botschaft, die wir geben. Und das ist ganz praktisch. Das heißt für uns, wir gehen in ein Dorf rein, meistens gibt es dann schon da eine Vineyard oder eine Vineyard ist in der Gründung. Wir haben das in Kenia zum Beispiel gemacht, in Dörfern wie Kinari, Kangatha oder Erbil, dort sind wir reingegangen und wir haben angefangen nur darüber zu reden, was heißt das eigentlich für dich, dass du geschaffen bist im Bild Gottes? Was ist das Bild Gottes in dir? Welche Schönheit ist in dir? Welche Kreativität? Welcher Wille ist in dir? Welche Liebe kann in dir sein? Das heißt, wir reden zu den Menschen darüber, du bist im Bild Gottes geschaffen, du bist wunderbar, du bist schön, du bist wertvoll. Gott liebt dich. Gott will dich so, wie du bist. Und wir sagen dann auch sehr deutlich, deine Realität ist böse. Das ist nicht Gott gewollt. Es gibt keinen Test dort drin. Es gibt keinen, Gott hat euch in die Welt gesetzt, damit ihr hier kurze Zeit leidet und an den Himmel kommt. Das ist nicht Gottes Gedanken über dich. Das kann die Berufung von Einzelnen sein, dass sie für das Evangelium leiden und sterben, aber das ist nicht die Berufung von jedem. Sondern wir reden zu den Menschen darüber, wie wertvoll sie eigentlich sind. Und wir machen geistlichen Kampf, weil wir treffen in den Dörfern auch verschiedenste Mächte, die einwirken in der geistlichen Welt, dämonische Kräfte. Beispiel, wir haben in Sierra Leone, in der Vineyard, haben wir ein tolles Stück Land bekommen von der Ortschaft und wir haben dort ein Problem mit den Eichhörnchen sind es nicht, aber es sind ähnliche. Ich weiß das Wort jetzt nicht, Skrill in Englisch, sind nicht unsere Eichhörnchen, aber sehen so ähnlich aus. Und dann zum Beispiel hat unsere Expertin vorgeschlagen und hat gesagt, wir siedeln hier Eulen an, weil die fangen die dann und machen die kaputt. Und das gab dann einen Aufschrei in der Gemeinschaft, weil das ist ein Bote des Todes. Und dann haben wir gemerkt, da ging noch viel weiter, viel tiefer. Wir sind dann in die Community, wir haben dann darüber geredet. Wir haben dann gemerkt, einige aus der Community sind nicht auf das Feld gegangen, um dort zu arbeiten. Dann haben wir gehört, das Feld wurde verflucht von einem Zauberer, der mitgekriegt hat, was wir in dem Dorf machen. Und zum Beispiel haben wir ganz zeremoniell Wasser gesegnet, sind auf dieses Feld und haben dieses Feld mit Wasser, gesegnetem Wasser, heiligem Wasser gesprenkelt, vor den Augen der gesamten Community, um die Leute dazu zu bewegen, wieder auf das Feld zu gehen und zu arbeiten. Und wir haben das ernst gemeint, wir haben ernst dafür gebetet, dass dieses Feld dann wirklich auch eine tolle Ernte bringt und dass es zeigt, dass Segen Gottes funktioniert. Das ist so eines der Realitäten, die wir dann dort antreffen. Der zweite Bereich ist dieses, ich habe hier mal echt das Schweizer Messer genommen, ist dieses Personal Empowerment, dieses einen Menschen befähigen. Und das kommt jetzt wirklich darauf an, wo wir dann dort sind, was wir dort vortreffen. Manchmal ist es tatsächlich Lesen und Schreiben beibringen als allererster Schritt. Und in diesen, das wird natürlich gemacht mit biblischen Texten, das wird gemacht mit einem Input vorher. Es wird gemacht mit Vorbildleben, mit Benehmen, mit Achten, mit Wertschätzung gegenüber Frauen bringen, die Art, wie wir mit den Menschen umgehen. Das packt man dann alles damit rein in diese Trainingsprogramme. Und dann geht es darum, wie führe ich ein Haushaltsbuch, dass ich überhaupt verstehe, Einnahmen, Ausgaben, wie fange ich an zu sparen, Kleinstbeträge. Wir reden dann manchmal von Sparen von 50 Cent in der Woche. Aber das ist wichtig, dieses Prinzip aufzubauen, dass es langsam hochgeht, dass die Leute solche Dinge lernen. Und dann geht es dann weiter in Agriculture, also in Landwirtschaft, in Lernen von Programmen. Man führt die Menschen weiter, man bringt ihnen dann was bei, womit sie dann direkt zum Beispiel Einkommen erwirtschaften können. Wieder zum Beispiel in der Vineyard in Sierra Leone haben wir uns dann angeguckt, was gibt es hier eigentlich, wer kann eigentlich was? Und dann war der eine Älteste, der war Hofschmied. Der hat sich Maschinen selber zusammengebaut und hat Metallsachen, Türen, Tore und was auch immer gebaut. Und dann haben wir ihn zum Beispiel dazu befähigt, auch finanziell, dass er 3 Lehrlinge reinnehmen kann. Und haben ihn immer weiter gefördert. Das sind so Ideen, wo dann die Lehrlinge, die mussten dann natürlich erstmal lesen und schreiben lernen. Die Jungs mussten wieder zurück zur Schule, weg vom Sportplätzen und wo sie auch immer rumgehangen haben. Das sind dann die Ideen, wie man dann die Menschen persönlich weiterentwickelt. Und da muss man eben so kreativ sein wie ein Schweizer Messer. Da gibt es nicht die eine Methode, das muss man jedes Mal neu ansetzen. Und daraus entwickeln sich dann die Ideen, dass wir Ökonomie entwickeln, dass wir Einkommen generieren. Ja? Ich weiß, das ist ein sehr primitives Bild, aber das ist, was wir fortfinden. Wir finden Menschen vor in Afrika, die eigentlich glücklich sind, wenn man gewisse kleine Dinge ändern kann, die dann auf einmal zu Einkommen führen. Es gibt die größte Umfrage, die je unter Armen gemacht wurde, die heißt Voices of the Poor. Die ist schon, glaube ich, 20 Jahre alt und ich weiß nicht, ob es bis heute eine größere gab. Also ich habe es noch nicht gesehen. Und dann hat man herausgefunden, was eigentlich ein Armer möchte, um nachher ein zufriedenes Leben zu haben. Er möchte eine qualitativ gute Hütte haben. Er redet nicht mal vom Haus, wir reden wirklich von ihren Hütten, weil darin leben die. Der möchte gerne, dass er sie sauber halten kann, er möchte gutes Essen haben, er möchte seine Kinder zur Schule schicken können und zwar immer zu einer besseren Schule, wo sie selber waren oder gar nicht in der Schule waren. Sie möchten genug zu essen haben und sie möchten genug Reserven haben, um die verschiedenen Jahreszeiten zu überstehen. Und das ist ein guter Anfang. Und wenn man Menschen hilft, auf diesen Weg dorthin zu kommen, dann entdecken wir natürlich, dass noch mehr geht, dass man auch ein Leben hat, in dem man teilen kann. Eines der Prinzipien, die wir damit mit immer reinbringen in Einkommen entwickeln, ist immer mit gleich teilen, von Anfang an. Wir haben, das zeige ich nachher noch in Bildern, wir machen gerade in Tansania, verteilen wir über 700 Ziegen. Und dort ist das gleiche Prinzip, sobald die ersten Zicklein kommen, werden die an jemanden Armen weitergegeben. Das ist immer dieses Prinzip, das wir dann dort aufbauen. Das Ganze passiert, und das ist unser Traum natürlich. Eigentlich wollen wir, dass die Vineyard an dem Ort dann das lokale soziale Zentrum wird. Dass es die Menschen verbindet, dass in dem Gebäude die Schulungen stattfinden. Dass es vielleicht dann angebaut wird und gleich noch eine Schule mitgemacht wird. Dass dort Hochzeiten gefeiert werden. Dass Menschen anfangen, diesen Ort als einen Ort zu empfinden, der das soziale Zentrum des Dorfes ist, wo wirklich was passiert, wo Veränderung passiert, wo Training passiert, wo Ausbildung passiert, wo geholfen wird, dass zusammen gespart wird, dass zusammen gelernt wird. Ich habe hier mal so ein Beispiel. Ich hoffe, es ist nicht zu wirr. Wenn man diesem Beispiel folgt, es gibt die Idee, die wir haben gerade in einem Ort, in Taraka, in Kenia. Die Idee ist, wir wollen Gerechtigkeit schaffen. Und wir wollen Gerechtigkeit schaffen, genau in dieser Community, weil denen ihre ganzen Hölzer wurden abgeholzt. Dadurch wurden die Böden rausgewaschen. Die können nicht mehr richtig anbauen. Die haben ihr Einkommen verloren. Das ist für uns ein Riesenthema. Wir haben dann eine Idee entwickelt, Gerechtigkeit kann man pflanzen, man kann dem entgegenwirken. Einige von euch werden das vielleicht kennen, es gibt dann diese Drip-Drop-Bewässerungssysteme, wo Schläuche verlegt werden, wo genau nur die Pflanze unter der Erde mit Tropfen bewässert wird. Es gibt also Maßnahmen gegen diese Übertrocknung und diese Abholzung gegenzuwirken, Bäume zu pflanzen, wirklich auch wieder eine Subkultur zu schaffen in dem Bereich. Basierend tut das auf einer Farm, Und die Farm, die ganze Idee basiert dann auf den vier Ebenen, die ich euch gerade gezeigt habe. Das heißt, diesen Ort, der liegt ein bisschen nordöstlich von Nairobi. Es gibt dann Soja-Kits für 50 bis 80 Familien. Es passiert das Training, es passiert, die Anbautechniken werden beigebracht. Gemeinsame Arbeit wird gemacht, das passiert auch nicht alleine, das passiert immer in Gemeinschaft, das fördern wir dadurch. Es werden dann die Samen und Werkzeuge, das ganze System ist in einer Art Kooperative. Das heißt, wir verkaufen denen das Ganze, aber das wird angeschrieben. Und wenn die sich dann an unsere Regeln halten und alles halten an ihrem Land, was sie auf unserem Land lernen, dann garantieren wir, dass wir die Ernte komplett kaufen. Und dann lohnt sich das Ganze für die auf jeden Fall, weil sie deutlich mehr bekommen, als wenn sie ihre eigenen Anbaumethoden, die 300-400 Jahre alt sind, immer weitermachen. Wir wiederum pushen das dann auf eine Ebene, dass man auch an einen Großhändler gehen kann und sagen kann, wir haben im Quartal die und die Erntemengen, die wir dann im Voraus schon festschreiben und an denen verkaufen können. Dann wechselt man noch ein bisschen, weil Land wird nicht immer gleich benutzt. Ich will da nicht so tief reingehen. Und am Ende gründet man eine Limited, wo man die Leute dann beteiligt und somit auch ein Eigentum, auch eine Bindung an so ein Projekt aufbaut. Das ist zum Beispiel so ein klassisches Projekt, das gerade in der Planung ist, wo wir wirklich sehen, hier gibt es ein Dorf, das extrem benachteiligt wurde. Und wir haben hier eine Idee entwickelt, wo wir auch jetzt fröhlich für Sammeln, weil das ist einfach so, dafür braucht man Geld. Aber das ist eine Idee, die basiert auf dem theologischen Konzept, das ich euch vorgestellt habe und auf dem systematischen Konzept, das ich euch vorgestellt habe. Wie läuft das genau? Das erklärt jetzt auch ein bisschen, wer ich bin. Es läuft im Moment so, auch bei den anderen Aktionen wie der Corona-Nothilfe, die Vineyards vom Dach, Schweiz, Österreich, Deutschland, zusammen mit dem Missions-Team helfen über Logos. Und das ist die Organisation, bei der ich jetzt gerade bin. Und Logos, nachdem ich meine Organisation in Berlin verlassen habe, gab es diese Verhandlungen zwischen uns und DACH. Und ich bin eben gedoppelt, ich bin im Missions-Team, aber ich bin auch in Logos. Und DACH hat gesagt, wir möchten nicht, dass Vineyards das lernen müssen, was jemand kann, der diese Dinge studiert hat. Also ich habe in England habe ich Entwicklungshilfe und Missiologie studiert, zum Beispiel. Diese Fähigkeit, das zu machen, da sagt Vineyards selber, wir sind Gemeinden. Wir können Gemeinde, wir wollen Gemeinde gut können, wir wollen das auch in Afrika gut können, aber wir wollen nicht Entwicklungswerk sein. Wir wollen aber, dass das passiert. Wir wollen, dass Transformation vor Ort passiert. Und dafür braucht man dieses Fachwissen, das ist einfach so. Und deshalb gibt es diese Partnerschaft, die ist jetzt 2 Monate alt. Wir haben da ein Jahr lang dran rumgearbeitet und ausprobiert. Wir haben schon zusammengearbeitet in der Corona-Zeit, das war so unsere Testphase. Passen wir zusammen, machen wir das, passt das wirklich? Haben wir eine Vision, träumen wir zusammen, leben wir zusammen, machen wir das zusammen? Und das hat super geklappt. Und deshalb gibt es jetzt diese Partnerschaft zwischen Vineyard Missions und oder eigentlich Vineyard DACH und Logos, der dann der ausführende Teil ist. Das bedeutet, Logos hat auch andere Projekte. Ja, wir haben auch andere Freunde, die uns unterstützen, aber innerhalb dieser Partnerschaft heißt das, dass wir eigentlich von Vineyards für Vineyards Projekte im Ausland bauen. Wenn ich sage, aber im Ausland für Vineyards, heißt das natürlich immer sehr klar, wir möchten, dass eine Vineyard im Zentrum ist, aber wir helfen natürlich jedem, ist ja klar. Ja, also wenn wir in ein Dorf reingehen, ob das jetzt ein muslimisches Dorf ist oder ein christliches oder gemixt, wir machen da keinen Unterschied, aber wir bauen natürlich Gemeinde dadurch im Zentrum. Ja, oh. Da fehlen Bilder.
Du bist auf den Anfang gesprungen, warum auch immer?
Ja. Probieren wir es nochmal an.
Wie kann ich das probieren? Schau, ob ich es wieder zum Laufen bringe. Oder wir nehmen deinen.
Ja.
Ich habe keine Ahnung.
Also, ich erzähle ein bisschen weiter. Wenn wir es nicht hinkriegen, probieren wir es nochmal mit meinen, weil die Bilder würde ich euch gerne zeigen, weil die sind dann immer auch ein bisschen interessanter. Das ist ja jetzt auch ein bisschen trocken, aber ist trotzdem unsere Realität. Wir, das Missions-Team, bestehen aus Matthias und Antonia Bühlmann. Wer die noch nie gehört hat, es ist tatsächlich der Sohn von Martin Bühlmann. Matthias und Antonia sitzen in Bern. Da sind wir doch, genau. Die sitzen in Bern. Matthias ist auch mit in der Leitung von Bern drin. Aber die zwei sind eben die als Ehepaar, die das Missions-Team führen. Dann gibt es den Andreas Zier, wer den nicht kennt. Der Andreas Zier gehört zu der Vineyard in Würzburg, ist eines der hingegebensten und auch inzwischen, würde ich sagen, sehr, sehr befähigter Mann, was die islamische Welt betrifft. Und der trägt das mit bei uns rein, der reist nach Pakistan und nach Afghanistan und er ist auch jemand, der die Missionare dort, die wirklich einen schweren Stand haben, auch unterstützt, auch betreut, sich um die kümmert. Also der macht da eine Riesenarbeit, hat ein Riesenherz für Missionen, ein ganz, ganz toller Typ. Das sieht man dem nicht an, wenn man den trifft. Da muss man ihn erstmal ein bisschen einschätzen nach einer Weile, aber wenn er mal anfängt, wirklich zu erzählen über sein Herz, über Islam, begeisternd. Dann haben wir den David Roton, der sitzt in Barcelona, macht dort Gemeindegründung, macht dort Gemeindebau und schult international. Auch ein super, super Typ. Auch er wird jetzt demnächst einige Angebote auf Zoom machen. Also wir vom Missions Team haben es angefangen, auf Zoom mehr Sachen zu präsentieren. Da kann man dann immer teilnehmen an Sachen. Also David wird im Bereich von persönlicher Entwicklung und ich glaube Gemeindeentwicklung wird er Zoom-Nights anbieten. Und dann gibt es die Carolyn, das ist meine Frau, und dann gibt es noch mich in dem Bereich. In der nächsten Folie einfach mal, was machen wir in dieser Partnerschaft konkret? Es gibt eben diese Missionspartnerschaften, von denen ich jetzt hier euch erklärt habe, wie die funktionieren im Detail. Dann gibt es eben die Nothilfe und die Katastrophenhilfe. Und ein Fall davon war jetzt die Corona-Hilfe. Und wir haben mit allen Dachgemeinden zusammen in Afghanistan, Indien, Sambia, Tansania, Südafrika, Kenia, Togo, Nepal, Kongo und Uganda, zweimal in Tansania, nee, nur einmal, aber ist egal, haben wir dort richtig, richtig tolle Projekte gemacht. Also die waren auch alle echt kreativ. Wir sind da nicht einfach hingegangen und haben gesagt, ey, und die hatten ein Riesenproblem in der Corona-Zeit. Durch die Embargos hatten die zu wenig Nahrungsmittel. Die konnten teilweise nicht mehr an Saatgut kommen. Die konnten nicht mehr an Düngemittel kommen. Die konnten nicht mehr an den Markt kommen. Es gab Riesenprobleme dort. Und wir haben dann zusammen Projekte entwickelt, die von Hygieneschulungen, von Theater, die in Uganda haben wirklich so eine Kasperl-Theaterbühne gebaut und haben Corona erklärt, auch den Kindern. Das war echt klasse. Und das war so gut, weil der Staat in Tansania hat ja verboten, über Corona zu reden. Also haben die das so kreativ in ihre Sachen eingebaut, dass man das zwar wusste, aber doch nicht zu offensichtlich war. Die haben super kreativ diese Sachen umgesetzt. Ja, wir haben auch, was echt wichtig war, ein Programm entwickelt, um die Pastoren zu unterstützen, denen natürlich ihr täglich Brot weggebrochen ist, weil die Gemeinden geschlossen wurden für die Zeit. Gehen wir noch mal einen weiter. Bevor ich die Bilder zeige, doch noch mal eine Information zu Logos. Ich will nicht zu viel dafür erzählen, wen es wirklich interessiert, was wir machen. Auch außerhalb der Partnerschaft von Vineyard, dort sind Informationen aufgestellt. Logos aber eben passt so gut zu Vineyard, weil wir eigentlich genau diese Ganzheitlichkeit präsentieren. Das heißt, wir sind eben nicht nur ein klassisches Hilfswerk, das jetzt arme Menschen präsentiert und Geld sammeln will, sondern wir kümmern uns um tatsächlich die Entwicklung von Menschen. Wir kümmern uns um die Seelsorge, um die Seele der Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Teil von unserer Arbeit mit einem ganzen Team in Bonn. Dort gibt es den Daniel Ondeki, das ist ein Kenianer, der hier in Deutschland jahrelang eine deutsche Gemeinde geleitet hat, was echt klasse war. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Der macht Seelsorge national und international. Wir bauen Gemeinde durch verschiedene, wir nennen es hier klassisch Bibelschulen, aber es sind manchmal einfach auch Trainingszentren innerhalb der Gemeinden. Und die passten einfach sehr genau in das Verständnis, in das Reich Gottes Verständnis von Vineyard. Und jetzt komme ich zu dem Teil einmal weiter. Oh ja, dann mache ich selber wieder. Ja, super. Ja, klasse. Okay. So, hier sehen wir ein Familienpaket. Das ist Tansania. Das war der erste Anfang. Wir haben die Notrufe bekommen, wir haben in die Vineyard-Welt reingesprochen. Es war begeisternd zu sehen, wie die Unterstützung kam. Also ich glaube, wir haben mit Österreich, Schweiz und Deutschland zusammen bis jetzt um die 130.000, 40.000 Euro bekommen. Was unglaublich. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Also wir haben gedacht, wir kommen 20.000, 30.000 Euro und haben das so geplant und auf einmal kam eine unglaubliche Hilfe. Und da von uns vom Missions-Team, glaube ich, wenn ihr uns trefft, werdet ihr jedes Mal hören, hey, danke, 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 unglaublich an die Vineyard-Welt. Ersten Anfänge waren, hey, wir müssen direkt helfen. Wir haben solche Pakete geschnürt, sind losgezogen und haben die dann verteilt. Ich habe hier mal die Bilder ein bisschen gemixt. Das hier ist jetzt Sambia. Gleiche Prinzip, dort wurden große Nahrungsmittelsachen geholt. Die wurden in die Gemeinde geholt. Alles nach, soweit es ging, nach Vorschrift. Wir haben dann Trainings gemacht im Bereich von Hygiene. Das sieht man hier, die wurden dann verteilt. Auch das wieder hier in Tansania, aber das haben die anderen Länder auch gemacht. Wir haben diese Poster entwickelt, die wurden teilweise handgezeichnet und verteilt, die wurden in den Schulen gezeichnet und verteilt. Hier sieht man nochmal, wie auch dann größere Aktionen gestartet wurden, als wir dann gemerkt haben, wir haben auch ein bisschen mehr Budget, wir können auch mehr Menschen versorgen. Auch dort, es wurden Feste in den Gemeinden gefeiert und dann wurden die Lebensmittel verteilt. Hier sieht man das nochmal, ich bin mir jetzt nicht sicher, was es ist. Ich würde fast vermuten, dass es Maismehl ist. Ich kann es nicht genau erkennen. Dann haben wir eben, das ist ein Pastor aus Uganda. Das haben wir eben auch gemacht. Wir haben den Pastoren ermöglicht, dass sie aussehen und dass sie dann ernten können. Das heißt, die Bilder habe ich dann dieses Jahr bekommen. Das ist ein recht neues Bild, wo die gesagt haben, hey, wir konnten anbauen. Man sieht das hier. Die haben dann angefangen, ihre Sachen zu mixen, die sie brauchten. Und haben mit ihren Handys, wir haben hunderte Bilder bekommen, haben dann mit ihren Handys die Bilder aufgenommen, was sie dort alles gemacht haben, um der Not zu begegnen in der Zeit. Hier sieht man das, dann die Felder wurden dann geerntet, das sind auch eben jetzt die neueren Bilder, wo wir da die Rückmeldung bekommen haben und gesagt haben, hey super, wir konnten ernten, wir können uns selbst versorgen, weil ja auch die Krise dort nicht aufhört, sie ist eher jetzt nochmal voll im Anziehen in Afrika. Ich denke auch, dass diese Delta-Variante dort sehr um sich greifen wird, weil einfach das Verständnis und die Kultur den Schutz, den wir hier aufrechterhalten, so nicht hergeben. Das ist zumindest ein weiter Weg. Das sind Hygieneschulungen unter Maasai. Also das rechts ist, ich kann es glaube ich bei mir erkennen, das ist ein Herr. Ich glaube, das ist eine Maasai-Dame. Genau, die dann eben lernt, wie wasche ich mir richtig die Hände 30 Sekunden lang. Hier auch wurden wieder in den Schulungen, wurden immer dann auch Lebensmittel verteilt, um die Familien zu unterstützen. Und auch dort war immer unsere Devise, ja, wenn wir in Vineyards verteilen, dann in der gleichen Anzahl auch Leuten aus der Community Sachen geben. Also nie nur der Gemeinde, sondern immer in die Community reinarbeiten. Da sieht man dann die Schulungen. Das ist meiner Meinung nach auch wieder, das könnte Uganda gewesen sein oder Tansania. Auf jeden Fall wird dann immer gleich mit geschult, es wird eben natürlich auch mit gepredigt, es wird ein bisschen Worship gemacht, das gehört dann einfach dazu. Was in Afrika ist, es wird in Afrika immer auch über Pantomime Dinge erzählt und erklärt. Das ist hier ein typisches Bild, ich habe die schon oft gesehen, die üben dann Stücke ein und zeigen dann anhand von Pantomime, wie gehe ich in gewissen Situationen um. Zum Beispiel, wie identifiziere ich, dass jemand wirklich krank ist und was ist meine Reaktion darauf, wenn er krank ist. Das sind solche Pantomime-Sachen, mit denen man am besten innerhalb von solchen sehr ländlichen Gegenden in den Dörfern den Menschen was beibringen kann. Auch hier nochmal eine Impression von den Verteilaktionen unter Maasai. Ich gehe davon aus, da war ich jetzt nicht dabei, ich war schon ein paar Mal in der Maasai, ich gehe davon aus, dass die dann irgendwann anfangen zu singen und zu tanzen, was echt ein Erlebnis ist, also wirklich ein Erlebnis. Es gibt natürlich die ritualen Tänze, die wir nicht in der Gemeinde sehen wollen, aber es gibt einige Gemeinden, die natürlich dann in ihren Lobpreis rein auch ihre Tradition mit reingenommen haben. Und wenn dann die Männer so hoch springen und das im Worship zu Gott machen, das ist unglaublich. Das ist richtig was Tolles. Evangelium im Kontext. Ja, hier seht ihr auch das typische Land. Das Bild habe ich auch mal genommen, weil man dann sieht, das ist wirklich Maasai-Land in der Regel. Sie sind ja Nomaden und haben eben ungemein damit zu kämpfen, dass die Bevölkerungsanzahl in Afrika steigt, dass weniger Land da ist, das Land übergrast wird, das Land dadurch austrocknet und dann noch den Klimawandel. Das heißt, die Maasai zum Beispiel ist eine Volksgruppe, die sehr stark betroffen ist von der jetzigen Entwicklung in Afrika und dadurch auch sehr stark in Armut verfällt. Auch dadurch, dass sie Polygamie pflegen, das trägt dem noch dazu. Dadurch entfällt eigentlich, die Frauen fallen fast komplett raus aus der Produktivität und aus dem zur Schule gehen, zu lernen, einen Stamm auch weiterzuentwickeln. Also da gibt es richtig Probleme, auf die man auch echt einwirken muss. Also wir haben mit unseren Vineyard-Partnern in Kenia zum Beispiel ein Programm entwickelt, wo wir Tropfensysteme verteilt haben in der Community, als geliehen, und dann die Verpflichtung war zum Beispiel, die Mutter, die dieses Ding kriegt von uns, muss ihr Kind bis, ich glaube, mindestens 16 in der Schule halten, sonst wird ihr das Ding wieder weggenommen. Und wir waren dann auch 2-3 Mal konsequent, haben die dann auch weggenommen, konnten die dann nachher wiedergeben, muss ich dazu sagen, das war dann schön. Und das hat sich dann rumgesprochen, dass wir also das auch meinen so. Und der Vorteil von diesem System war so groß, weil sie haben dann Sachen du kannst dann Sachen in dem Klima natürlich wachsen lassen, die auf dem Markt sehr teuer verkaufen kannst, also für den ihre Verhältnisse teuer, und dadurch ein richtiges Einkommen in die Familie reinbringen. Da verabschieden wir uns jetzt von der Corona-Nothilfe. Ich wollte noch ein paar andere Sachen zeigen, die in der Zeit auch passieren. Ich mache das mal flüssig. Das hier ist eine Schule in Tansania. Gemeinde und Schule geht sehr gut in Afrika, ist auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig dort. Wir selber haben dort einen externen Spender gefunden, der die ganze Schule finanziert hat. Und dadurch gibt es jetzt in Kidete, in Kenia, in der Vineyard-Gemeinde wird eben gerade die Schule gebaut. Das Bild ist 2-3 Tage alt. Und das zum Beispiel auch. Und dort natürlich gleich die Idee dahinter, dass in dieser Schule dann auch an den Zeiten, wo keine Schule ist, Gemeinschaft passiert, andere Projekte passiert. Die Idee, wir wollen dort noch Solar draufsetzen, dass wir dann ein Lese- und Schreibeprojekt aufbauen können für Erwachsene und so weiter. Also das baut sich dann darauf auf. Hier ein klassisches Projekt, auch basierend auf diesem System, das wir entwickelt haben. Man sieht hier noch nichts, und jetzt auf dem Land wird jetzt gerade eine kleine Hühnerfarm gebaut in Kombination mit einer Kuh. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, das eine Großfamilie wirklich auch absichert finanziell. Da gehört dann sehr viel dazu, da gehört eben das Schulen dazu. Wir haben einen Experten geholt, das Ding wird auch gebaut nach dem Standard, den es dort braucht in der Klimazone, damit man die Tiere dort fachgerecht und auch gut halten kann. Das sind solche Ideen, oder eben jetzt das Ziegenprojekt mit der Vineyard in Tansania zusammen, das einfach unheimlich toll ist, weil es gibt natürlich eine Methode, man kann hingehen und sagen, brauchst du eine Ziege? Ja, ich schenke dir eine Ziege, das machen wir nicht, sondern die Ziegen sind eingebettet in Schulungen, die sich um die Ziege drehen, die sich dann um das drehen, was tut man dann, wenn man Ziegen hat. Was macht man dann auch mit dem Einkommen, den die bringen? Wie baut man einen Ziegenstall? Das seht ihr hier, die müssen so hoch sein. Was fütter ich einer Ziege? Dadurch habe ich die Leute eine Woche zusammen, weil die eine Woche dann zum Training kommen, ein paar Stunden am Tag. Dann hören die natürlich in der Zeit das Evangelium, was komplett dazugehört. und kriegen noch Werte vermittelt. Und dann sieht man einfach Familien, die jetzt meistens zwei Ziegen bekommen und dann ab und zu mal einen Bock in die Gemeinschaft verteilt. Und hier sieht man das zum Beispiel, die Schulung der Leute findet dann statt. Da sieht man eine glückliche Gruppe, die dann ihre Ziegen am Schluss der Schulung bekommen haben. Die wissen dann jetzt auch inzwischen, was sollen die Ziegen essen und was sollen die Ziegen dann nicht essen. Teilweise wird das dann sogar angepflanzt für die Ziegen. Und das hier ist das ganz aktuelle Bild von der letzten Woche. Das sind dann die ersten Zicklein von unserer Aktion. Und eben, was ich am Anfang schon erzählt habe, diese Zicklein, die werden dann als erste Zicklein immer jemanden aus der Gemeinschaft gegeben, die wenig haben. Und das gleiche Programm, die kriegen dann eine Einzelschulung und es wird ihnen dann eben beigebracht, was sie auch damit machen sollen. Das hier ist das letzte Bild. Das ist unser Schweizer. Das ist der Matthias Bühlmann. Ja, das ist bei uns im Wohnzimmer aufgenommen worden. Mit einer Schweizer, wie heißt das Ding nochmal? Ja, Hellebarde, genau. Mit einer Schweizer Hellebarde. Ja, machen wir mal aus. Das, was ich heute eigentlich hoffe, was passiert ist, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine, ich hoffe, ich konnte euch reinnehmen in ein Grundverständnis, wie man eigentlich heute auf Mangel, auf Armut, auf Dinge schaut, die in unserem Leben nicht funktionieren. Und die innere Reflexion haben, wir sind wirklich weit gefallen. Die Schöpfung war perfekt. Die Schöpfung war wirklich perfekt. Die Beziehung zu Gott war perfekt. Die Beziehung zueinander war perfekt. Die Beziehung zu der Schöpfung um uns herum war perfekt. Und wir sind weit gefallen. Und wenn wir dann darauf sehen, auf Dinge in unserem Umfeld und dann auch in unserem Nächsten, der Nächste ist nach Jesus, der in Not ist, passiert, dann ist nicht unbedingt Mitleid die richtige Reaktion, sondern Gerechtigkeit. Und zwar Gottes Gerechtigkeit. Und wenn wir dann lesen in Matthäus 5, was Jesus darüber sagt, was passiert, wenn Menschen nach Gerechtigkeit hungert, echt hungert, dann wird Gerechtigkeit gegeben, wir werden satt werden. Und wir leben in einer Welt, besonders wir leben in einer Welt, wo wir so zu bombardiert werden von Informationen, von Bildern, von wir können uns den ganzen Tag beschäftigen. Und unser Leben ist voll. Unser Leben ist Arbeit, sozial, unser Leben ist voll. Wir haben vielleicht jetzt eine Bremse bekommen in der Corona-Zeit, wo unser Leben auf einmal reduzierter war, zurückgenommener war. Und jetzt sind wir kommen raus aus dieser Phase. Aber es ist ganz wertvoll, innezuhalten, still zu werden innerlich. Und zu sagen, habe ich diesen Hunger nach Gerechtigkeit in mir? Sehne ich mich danach, dass Gerechtigkeit passiert, um mich herum in meinem Leben, im Leben der anderen, meiner Nächsten, meines Nachbarn und in dem Leben der Nächsten, die in Not sind? Und wenn wir das nicht spüren, dann ist das ein Grund zum Gebet. Herr, öffne unser Herz für den Hunger nach Gerechtigkeit. Und wir werden unser Leben verändern um uns herum. Das fängt in unserem Leben an und das verändert das Leben um uns herum. Und es verändert das Leben von Menschen tausende Kilometer weit weg. Und es passiert. Passiert immer alles, was wir wollen? Nein. Auch ich habe Projekte kaputt gehen sehen, aus verschiedensten Gründen. Auch ich habe Menschen nicht gesund werden gesehen. Aber ich habe es auch gesehen, wo Menschen geheilt wurden, mit meinen eigenen Augen. Gesehen, wo Menschen befreit wurden von dämonischen Fesseln. Ich habe gesehen, wie ganze Dorfgemeinschaften verändert wurden. Wo ich nach Jahren in Ruanda, ich kam in Ruanda an, das erste Mal, und ich war komplett unvorbereitet. Ich wusste, ja, Bürgerkrieg, ja, schwierig, Frauen auch sehr schwierig, viel Schlimmes passiert. Dann hat mich der Partner, den ich kennenlernen wollte, der hat mich mitgenommen, wir sind in die Dörfer gefahren und wir haben diese Frauen besucht. Ich habe danach Seelsorge gebraucht. Es war so hart. Ich war absolut nicht vorbereitet auf das Böse, das diesen Menschen, den Frauen, widerfahren ist. 7, 8 Jahre später bin ich in die gleichen Dörfer gekommen. Wir haben intensiv mit dort gearbeitet, genau auf allen Ebenen. Und man hat gesehen, die haben die Medikamente bekommen gegen HIV. Die haben Mittel bekommen, um ihr eigenes Business zu öffnen. Die haben Ideen gehabt, so kreativ. Und dann haben die mich extra geholt, weil ich einfach den Spender präsentiere. Die haben mich dann geholt und gezeigt, wie sie eine Milchweitergabe an ihr nächstes Dorf gemacht haben, wo sie ein Nachbardorf mit Milch versorgt haben von ihren Kühen, die in einer Gemeinschaftsfarm gehalten wurden nach dem Standard, den man heute in Afrika in der Gegend machen muss. Nicht zu Hause bei der Frau alleine, die kriegt den ab und zu mal, damit ihre Nachbarn sehen, das ist meine Kuh, das ist wichtig. Die hat ihr dann mal ein Wochenende, aber die Kühe sind dann in diesem gemeinsamen Stall. Geniale Projekte, die haben ihr Leben verändert. Projekte, wo sie auf einmal gesagt haben, ich habe Gott wiedergefunden. Den Gott, den ich verloren habe, weil ich nicht verstanden habe, was mir passiert ist. Super Zeugnisse, das geht. Das funktioniert. Und diesen Glauben und diesen Hunger nach Gerechtigkeit, das dürfen wir nicht verlieren. Und deshalb müssen wir manchmal innehalten und brauchen manchmal diese Momente, in denen wir still sind und hören auf unseren Vater im Himmel. Denn sein Herz blutet für die Menschen. Und zwar für dich und dein Leben und deine Ungerechtigkeit in deinem Leben, die dir widerfährt, die jedem von uns widerfährt. Und die dort. Und ich sage nichts Neues zu euch, aber es ist neu, weil es wieder neues Essen ist. Es ist das Wort Gottes. Hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, wir vom Missionsteam haben bewusst, und ich habe jetzt mal den Missionsteam-Hut auf, bewusst einen Partner gesucht, um das möglich zu machen, dass wir auch in unserem eigenen Kosmos das passieren lassen können. Wer will und Freude spürt, kann dort sich beteiligen, wann immer er möchte. Wir stehen für alle Fragen da. Man findet es im Internet, man kann mich ansprechen, man kann Bühlmanns ansprechen. Jeden von uns 6 ist ansprechbar dort für Ideen, für Kreativität, für Ideen auch im Ausland Einsätze zu machen, wo ihr möchtet, wie ihr möchtet. Wir stehen dort wirklich dort. Und wir bieten auch immer mehr an. Wir werden mehr diese Zoom-Nights machen. Wenn ihr den Vineyard-Newsletter noch nicht abonniert habt, der lohnt sich wirklich, weil dort wird sowas dann mitgeteilt und wir bieten Sachen an. Wir bieten zum Beispiel Themen an, Islam ist gerade ein Riesenthema bei uns. Dann gibt es diese Großzügigkeit, das ist eine Methode in Afrika, wie wir den Menschen dort helfen zu sparen und zu teilen und durch dieses Teilen und Sparen aus Armut rauszukommen. Super, super Konzepte, die in Afrika entwickelt wurden. Ganz tolle Sachen. Also es gibt einfach dort Zoom-Nights und ich lade euch herzlich ein. Nehmt daran teil, wenn ihr Zeit und Lust habt. Abonniert den Newsletter, dort kriegt ihr das dann. Dann könnt ihr euch bei uns melden. Und bei manchen muss man sich anmelden, bei Islam zum Beispiel sensibel. Da muss man sich vorher anmelden, bei anderen kriegt man einfach den Zoom-Link und dann kann man dann daran teilnehmen. Zuletzt bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß, es war eine Menge. Ich hoffe, ich konnte es so rüberbringen, dass ihr das behalten könnt. Und ich möchte es einfach sagen, ganz am Ende, alles das, was wir machen, dient zur Ehre und zur Verherrlichung von Jesus, unserem Herrn und König. Er ist über allem. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser König bist. Es ist dein Reich. Wir stehen davor als deine Bürger. Wir sind deine Kinder. Du hast uns gesagt, dass die, die den Geist Gottes haben, in ihrem Geist hören, wir sind zur Familie Gottes hinzugefügt. Und wir können sagen, aber Vater, Papa im Himmel, der Allmächtige ist unser Vater. Durch das, was du gemacht hast, Jesus. Und wir sehen auf diese Welt, wir sehen auf unsere Umstände. Wir sehen auf den Klaus, wir sehen auf Krankheit, wir sehen auf Not. Und wir begegnen ihr in deinem Namen, Jesus, und wir bitten dich, dass du kommst und Gerechtigkeit herstellst und Heilung in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserer Familie, an dem Ort, wo wir wohnen, die Wohnung, das Haus, wo wir sind, dass dein Reich passiert in unserer Umgebung, dass deine Kraft real wird in unserem Leben, jeden Tag neu, jeden Morgen neu, Herr. Und wir bitten dich das bis ans Ende der Welt, wo du hin uns gesendet hast. Führe uns, bewahre uns und beschütze uns. Amen.